This is Gino the announcer, and you are listening to the Barbell Program Podcast with Peter and Alex. The bar is loaded.
Peter.
Alex.
Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich sehr, dass wir wieder einen gemeinsamen Podcast machen. Nach geschätzten 5 Jahren länger.
Gefühlte 15 Jahre. Im echten Leben waren es, glaube ich, 4 oder 5 Jahre, ja, auf jeden Fall.
Ich weiß nicht, ob wir während der Pandemie einen Podcast gemacht haben.
Ich glaube, da haben wir 2 Interviews gemacht oder so. Zwei Hochkaräter mit dem Steve Ringert.
Gut, okay. Ja.
Oder 3 Hochkaräter. Ja. Steve Ringert, dann war ja der von Westside Barbell, der Tom Berry, oder wie der heißt.
Ja, und die Megan war dann
Megan,
da.
Genau, ja. Mhm. Ja, und ich glaube sogar beim Price Craftcheck. Und jetzt mir.
Stimmt, ja, und jetzt wir, ja, ohne Hochkaräter, die sind wir dabei.
Das stimmt, aber da,
war,
ja. Aber die Menschheit, der Mensch hat verlangt es nach uns.
Ja, ist richtig. Ich muss ehrlich sagen, was mir als erstes aufgefallen ist, für alle, die das nicht sehen können, sind deine ausgeprägten Koteletten, die du offensichtlich gesehen hast, die von vorne wunderbar aussehen. Und wenn man nicht genau schaut, man glaubt, dass sie nahtlos in deinen Ohrstecker übergehen.
Ja, also gehen sie auch, ja. Also ich arbeite dran und ich arbeite jetzt doppelseitig. Also ich arbeite, dass die Koteletten in die Ohrstecker gehen und die Nasenhaare in den Schnurrbart.
Das ist super, da muss man ein Traum. Dann geht der Schnurrbart zusammen mit den Koteletten und dann kannst du das Südstadtler-Museum aufmachen.
Übrigens, das Hemd, was ich anhabe, ist, glaube ich, das war das, von der Southern Comfort, was steht da? Southern Country Customs.
Ah, ja. Das ist?
Weiß ich nicht, kann ich da nicht sagen, aber es ist ein Flanellhemd, auf jeden Fall, für die, die es sehen.
Ein Traum. Ja, also ich muss sagen, leider sieht man es nur halb.
Ja, leider sieht man es noch halb, aber viel mehr kommt nicht. Ne? Das mag sein, was man kommt, ist der Hängepost auf einem gewissen Alter.
Das ist aber ein Traumpost. Es gibt ja doch einige Neuigkeiten. Du bist jetzt Designierter, nennen wir es so, eigentlich, oder nicht offiziell?
Nein, ab 1.1.
Genau, also designierter Bundestrainer, ich glaube, das heißt in Deutschland auch so, in Deutschland für den BVDK.
Völlig richtig, nicht Bundeskanzler, das ist ein gewisser Unterschied.
Das ist
meine Aufgaben sind schon wichtiger.
Ah, das Unterschied.
Ja, stimmt. Ja. völlig richtig, ja genau. Das wie die Jungfrau zum Kinder fast schon. Also für die, die es nicht wissen. Ja, genau. Für die, die es nicht wissen, aus Mangel als Alternative. seit 2 Jahren bin ich ja schon beim BVDK als Disziplinentrainer unterwegs. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass für die österreichischen Zuhörer ist nicht unbedingt wie der Sport war in Österreich, aber so ähnlich. Also du hast keine Verbandsaufgaben oder so, aber hast halt ein paar Athleten, die du überschaust und bist bei internationalen Wettkämpfen mit. Ne? Das ist seit 2 Jahren schon. Es hat mir einfach gefehlt, sagen wir mal so, wie es ist. Ja, der Wettkampfzirkus, der ja wirklich ein Zirkus ist, wieder jetzt, wie ich die letzten Wettkämpfe miterlebt habe, das ist mir deutlich abgegangen. Und es hat sich jetzt den Fall ergeben, eben, dass sich der BVDK dazu entschieden hat, eine aus den 2 vorherigen Halbtagsstellen eine Vollzeitstelle zu machen.
Sehr intelligent.
Und da ist man auf mich, also an mich herangetreten. Passt ganz gut oder hat ganz gut gepasst, weil ich war ja, also nach meinem Umzug nach Deutschland war ich 2 Jahre Studioleiter in einem Fitnessstudio in einer Kette. Ganz, ganz wichtig, habe ich gelernt, das mache ich nie wieder. Wollte ich unbedingt machen, war auch ganz cool. Aber habe ich gemerkt, okay, das mache ich nicht mehr.
Es reicht.
Ja, auf jeden Fall.
Immer. Ja.
Es reicht für die Ewigkeit, genau. Und dann war ich jetzt 1 Jahr ziemlich genau Personal Trainer in einem Personal Training Studio. Was gar nicht so leibend klingt, wie es aber dann doch eigentlich war.
Okay.
Weil das Studio, also ein hochpreisiges PT-Studio und extrem viele Leute halt wirklich mit Problemen kommen und ich eigentlich wieder auf das zurückgekommen bin, warum ich eigentlich viele Ausbildungen gemacht habe. Und warum es ganz geil ist, wenn man sich ein bisschen besser auskennt, dass man Leuten mit Schmerzen helfen kann. Was auch wieder geil ist für den Kraft-3-Kampf, weil viele Schmerzen haben und die Dinge, glaube ich, nicht machen, die ich dort mache mit denen.
Ganz sicher. Also der Spitzenathlet ist ja gleichzeitig übertrainiert, aber unterkonditioniert, wenn man das so nennen kann. Also das ist eine Kombination aus Überspezialisierung und Untergeneralisierung sehr oft und daraus resultieren dann doch manchmal Probleme. Und ich glaube, wenn man da wieder so ein bisschen, ich würde jetzt gar nicht sagen back to the roots, aber das Feld ändert, glaube ich, bekommt man dann wieder einen anderen Blick darauf. Ich meine, du hast eh immer einen anderen Blick gehabt, aber ich glaube, die Wichtigkeit wird unterstrichen.
Ja, es ist schon, das war wirklich am Ende des Tages wieder ziemlich interessant. Aber natürlich mit dem Angebot jetzt, also das ist, war dann sowieso nicht auszuschlagen und freue mich extrem drüber. Noch dazu ist in Deutschland da der Sonderfall, dass die Bankdrücker nicht, also es gibt einen Bankdrückkader, aber die sind komplett ausgesondert quasi. Nicht so wie in Österreich.
Ah, okay.
Ja, genau. Also es ist, Deutschland finanziert sich ja so, Deutschland finanziert sich über die 4 Jahre immer anhand der World Games Platzierungen. Und jetzt hatten wir wieder zwei Starterinnen bei den World Games.
Okay, und dafür wird Geld ausgeschüttet, je
Ja,
nachdem.
genau. Also es ist quasi egal, wie viele Welt- und Europameister du hast dazwischen, sondern es sind nur diese World Games Platzierungen wichtig, halt ähnlich wie bei den olympischen Sportarten.
Ah, verstehe, ja. Okay.
Genau. Und deswegen, wir hatten jetzt wieder zwei Starterinnen dabei. Und deswegen sind wir ganz gut platziert jetzt wieder. Und ja, jetzt geht es halt wieder dann darum, wie die nächsten World Games Platzierungen sind. Wobei das ein bisschen.
Ist das jetzt Raw? Ist das jetzt Raw auch
Ist
in Deutschland?
halb-halb. Also halb Raw, halb Equipped. Wir
Ah,
hätten auch
okay.
einen Equipped-Starter gehabt, einen Raw-Starter gehabt, der sich qualifiziert hätte. Das war aber ein
Ja.
bisschen schwierig dann mit dem Start. Der war dann nicht dort, weil die waren ja in China, die World Games diesmal.
Ja,
Ja.
okay.
Ja, und das war alles ein bisschen komplizierter mit der Anreise. Der ist auch kein deutscher Staatsbürger. Und der hat dann im Endeffekt darauf verzichtet. Aber es reicht
Ja.
ja für die Förderungen, einmal unter den Top 8 zu sein quasi. Ja, das war
Ah,
mal.
okay, ja.
Weil jeder bei den World Games ist Top 8, wenn er nicht
Ja,
platzt.
ja.
Und insofern ist der nächste Zyklus dann ganz gut auch für uns, weil die nächsten World Games sind in Karlsruhe.
Wirklich?
Ja, völlig richtig. Und dementsprechend der
Verstehe.
Veranstalter hat Wild Games, Wildcards.
Wildcards. Ah, gut zu wissen.
Ja,
Das ist
also
doch
noch schnell.
eine Zugfahrt entfernt ist, mehr oder weniger.
Ja, auf jeden Fall. Ja, also es wird sicher ganz geil. Drum ist halt natürlich jetzt Fokus 4 Jahre, aber Großfokus natürlich 8 Jahre, aber dann wird es noch einmal sehr haarig.
Ja, das stimmt, ja.
Ja.
Okay, sehr geil. Und nächstes
Genau.
Jahr steigst du dann als kompletter Bundestrainer ein. Also im Endeffekt ist es ist nur mal das Übergangsmonat. War jetzt der letzte Wettkampf als Nicht-Bundestrainer für dich jetzt in Rumänien?
Nein, ich habe noch Litauen.
Junioren.
Ja.
Junioren sind noch, genau, stimmt, ja.
Ja. Im wunderschönen Dreiländereck zwischen Litauen, Polen und Weißrussland.
Also Traum, angenehmes Klima.
Ja, es war aktuell, muss ich unbedingt mit einem Juniorenteam dorthin, aber anscheinend ist es recht safe dort.
Ja,
Ist ein cooler
okay.
Ort im Sommer, aber ich bin eben im Dezember dort, das ist nicht schlimm.
Also wenigstens das passt. Ja, okay.
Gut,
Das heißt,
so viel
wie groß
zum.
ist dein Team?
Ha?
Wie groß ist dein Team?
Frage mich nicht zu so schnell. Roundabout 10 Leute circa. Wir
Also
sind zu
Wahnsinn,
zweit
okay.
dort.
Ja, okay.
Aber es geht ganz gut. Also ich glaube, ich habe 5, die ich aktiv als erstes betreue. Und ich glaube noch einmal so viele, wo wir entweder
Ja.
zwei in derselben Gewichtsklasse haben oder wo dann der Max Eisinger die Hauptbetreuung übernimmt.
Okay. Ich glaube, für Österreich ist fast gar keiner dabei.
Na, Österreich hat also Dominik ist ja nicht dort in Litauen.
Ja.
Ich glaube, das ist nur für Selbstzahler offen. Ich weiß, der Schnellraffael ist dort.
Ah ja, stimmt, ja,
Ja,
richtig.
genau. Sonst weiß ich leider auch nicht, hab ich auch nicht so überblickt oder habe ich auch nicht so nachverfolgt, wer noch ist. Aber ja, Österreich hat, wie soll ich sagen, Österreich verteilt sich viel auf Bankdrücker aktuell, was ich so mitbekomme, weil die kriegen ja für die Bankdrücker auch Förderungen. Das ist ja bei uns nicht in Deutschland. Und die Bankdrücker bringen viele Medaillen. Ja. In Österreich jetzt aktuell. Und dementsprechend glaube ich, ist da auch ein guter Fokus drauf. Aber das ist halt in Deutschland einfach so, du kriegst keine Förderungen weil die nicht bei den World Games vertreten sind. Und darum sind die halt eigentlich offiziell vom Leistungssportkader oder nicht im klassischen Leistungssportkader integriert.
Okay, und sondern von Förderungen ausgenommen.
Genau, ja. Also es gibt dann Bankdrückreferenten und so. Ich glaube, das geht schon über den Verband.
Ja.
Aber halt die Athleten müssen alles selbst bezahlen.
Okay, das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Karlsruhe wäre okay, aber da ist dann wieder World Games. Ne? Das ist ein
Ja,
bisschen schwierig.
genau, sind wieder dabei.
Also
So.
mit Selbstzahler wieder ein Problem.
Ja. Aber so viel zu meinem uninteressanten Ding, weil ich habe jetzt nicht so viel was anderes gemacht. Was hat sie bei dir getan?
Naja, bei mir, ich habe zumindest endlich einmal mein Doktorat abgeschlossen. Fast exakt 4 Wochen.
Ja, herzlichen
Ja,
Glückwunsch
und
erstens einmal
vielen
dazu.
Dank. Und hab mit diesem Montag, mir hat es interessiert, dass ich mit einer sehr geringen Stundenanzahl auf der Uni anfange. Und tatsächlich hat es zu, weil ich wollte nicht mehr als, ich wollte auf keinen Fall mehr als 8 Stunden haben. Aber ich wollte irgendwie in der Forschung bleiben und in dem Team bleiben, weil die ja ziemlich, weil erstens einmal, das sagt so dann nachher, warum das, was die Gründe waren, aber genau diese 8 Stunden Stelle hat es dann zufällig gegeben, also weil jemand nur für sich selbst nur 30 Stunden genommen hat und die restlichen 8 sind überblieben. Und da habe ich mich beworben und seit Montag bin ich eintägig auf der Uni in der Forschung. Also im Endeffekt mache ich das Gleiche wie vorher, nur jetzt kriege ich Zeit. Aber das Interessante ist, warum ich dort gern bleiben würde. Also ich schon ein bisschen nachgedacht, wo der übergeordnete Grund ist, auf jeden Fall der, wenn du mit diesen Leuten zusammensitzt. Es ist etwas, was dir ein bisschen auf den Boden der geistigen Tatsachen zurückholt oder geistigen Kapazitäten, die man hat. Wenn nämlich dann links und rechts Leute einfach sind, die auf gewissen Gebieten halt unfassbar viel wissen und der eine weiß halt in Statistik sehr viel, der andere kann das super programmieren, der dritte kennt sich mit dem muskuloskeletalen Simulationsprogramm bestens aus und du bist halt irgendwo in der Mitte drinnen, dann ist man dann sehr, sehr bescheiden und wird auch sehr bescheiden und das ist auch eigentlich was, glaube ich, ganz angenehm ist. Du weißt, wenn man Vorträge macht, du stehst vorn, du bist halt der das jetzt weiß und die Leute horchen dir zu. Und wenn du halt nur das machst, irgendwann, also ich habe es nie geglaubt, aber es ist trotzdem so, du rutscht irgendwann das rein, okay, du bist jetzt nicht der Einzige, der was es jetzt weiß im Endeffekt. Und so ist es dann doch nicht. Und ich muss sagen, das ist etwas, was sehr angenehm ist und wo ich mir am Anfang sehr schwer getan habe, weil ich mir gedacht habe, okay, fuck, ich kenne mich null aus, aber der Vorteil ist, dass die letzten 4 Jahre nicht geändert, ich kenne mich noch immer null aus. Der Abstand ist gleich, ich habe es nur akzeptiert langsam. Also es ist die Akzeptanz ist gekommen und das ist auch was Angenehmes. Und die Akzeptanz wäre, glaube ich, nicht gekommen, wenn ich in dem Team nicht geblieben wäre.
Ich
Ja,
glaube,
oder
also
nicht.
zwei Sprüche, glaube ich. Einerseits, wenn du der Intelligenteste im Raum bist, bist du im falschen Raum.
Das
Ne?
ist richtig.
Das ist ziemlich sicher richtig. Und das Zweite ist, das kommt mir relativ häufig in den Kopf. Du hast irgendwann einmal zu mir gesagt, ich mag das überhaupt nicht, wenn ich irgendwas nicht weiß.
Das ist richtig,
Du,
ja.
ja, und ich glaube, jetzt kommt der Punkt da, wo sehr viel zum Nichtwissen gibt und sehr viel zum Dazulernen gibt, ne?
Genau, also es ist noch immer, du hast recht, es ist noch immer so, dass ich mich eigentlich sehr ärgere. Vor allem, wenn ich etwas gewusst habe und ich weiß es nicht mehr, oder wenn ich was neu einordnen muss und immer denke, okay, dazu brauche ich eigentlich mehr, dazu brauche ich mehr Wissen. Und das ärgert mich noch immer sehr. Aber es ist jetzt etwas angenehmer, weil man einfach draufkommt, dass es ein Ding der fast Unmöglichkeit ist, im Endeffekt da alles zu wissen.
Aber
Und das ist sehr angenehm.
es ist extrem spannend auch für mich, ne? Weil du sagst, okay, der eine weiß halt extrem viel, was Programmieren angeht, der andere Statistik. Das Interessante ist ja dann, also wie gesagt, ich habe ja nur den Bachelor in Sportwissenschaften, aber was dann darüber hinaus eigentlich für wichtige Kompetenzen noch dazukommen, was nicht nur ist, okay, ich weiß jetzt ein bisschen den Krebszyklus und ich weiß ein bisschen was über Energiebereitstellung oder sonst was oder kenne mich ein bisschen
Der
muskulär aus.
Krebszyklus hat nichts mit einem Schiedsrichterdurchgang vom Herbert Krebs zu tun in Österreich. Also
Ja,
nur, dass das
genau.
auch klar ist. Ja.
Aber du weißt ein paar Dinge oder was du glaubst, was eigentlich Sportwissenschaft ist, und dann kommt ja was auf viel, viel übergeordnetere Sachen, ne?
Absolut. Also es ist ganz interessant, dass eigentlich dass ich mit dem Hans Kainz, eigentlich Und unser Professor, der Forschungsgruppe mehr oder weniger vorsteht, dass wir die einzigen zwei Sportwissenschaftler sind, von ungefähr 12, 13 Personen. Alle anderen, und eine studiert Sportwissenschaften, aber alle anderen sind aus Sportgerätetechnik, sind von der FH-Technikum, kommen von Physik zum Beispiel und kommen so in die Biomechanik. Und diese Multidimensionalität des Feldes, das ist schon was sehr Interessantes, weil natürlich kommst du mit einer gewissen Expertise rein, die halt ein Sportwissenschaftler hat, vor allem wenn es um Versuchsaufbau geht, wenn es um Rekrutierung von Personen geht, kennt man einfach auch mehr. Ja. Wenn es darum geht, dass man die Versuchsanordnung so gestaltet, dass sie bewegungsspezifisch auf eine Sportart passt, das ist super. Aber dann kommt man eigentlich drauf, dass die Expertise, um im sportwissenschaftlichen Feld eigentlich was weiterzubringen, eine ist, die nicht unbedingt der Sportwissenschaftler hat, sondern der Mensch, der die Datenverarbeitung vornimmt. Der Mensch, der es schafft, dass er die richtigen Programme schreibt. Der Mensch, der das richtige Modell oder das passende, nennen wir es so, Modell verwendet und nicht ein zu altes oder whatever. Und der sich mit Finite Element Technologie auskennt und genau weiß, wo die Druckverteilung in welchem Gelenk, wann, bei welchem Gangzyklus wo ist. Und das ist nicht unbedingt der Sportwissenschaftler Aufgabe. Das Interpretieren dann auch wieder der Daten. Da muss ich wieder sagen, da haben dann oft Sportwissenschaftler, die aus der Sportart kommen, wieder einen Vorteil. Aber du merkst, also, dass du in einer Forschungsgruppe eigentlich, in einer Forschungsgruppe, wo lauter gleiche Expertinnen drinnen sind, das ist schwierig. Also, die bringt, ich kann mir vorstellen, wenn die zu homogen ist, bringst du nichts weiter. Du brauchst diese Heterogenität. Du brauchst es nicht nur in der Art und Weise, wie die Personen sind. Du brauchst es, glaube ich, auch tatsächlich in der fachlichen Ausrichtung. Und ich glaube, das checken wirklich nicht viel. Die suchen sie ihresgleichen und grundeln dann mehr oder weniger mit ihresgleichen im gleichen Sud herum. Und das, was benötigt wird, das kriegen sie aber nicht. Und wenn du aber nicht unbedingt deinesgleichen suchst und jemanden suchst, der auf dem Feld besser ist als du selber, ich glaube, dann geht's eigentlich ab.
Was das Spannende nämlich eigentlich ist, war gerade, wenn man jetzt sagt, unsere Sportart, wenn man Kraft-Dreikampf hernimmt, wo ja extrem viel auch in sozialen Medien auch gut einerseits natürlich breitgetreten wird mittlerweile. Andererseits ist aber dann, wie du richtig sagst, wenn du immer in diesem eigenen Mikrokosmos herumschwimmst, ne, du hast halt nie jemanden, der dich dementsprechend hinterfragt aus einer anderen Disziplin, der ganz andere Sicht darauf hat und vielleicht ganz andere Hintergründe dann hat, ne?
Absolut. Also ich glaube, dass diese Kunst des, de, der, der, des nicht nur unbedingt des Hinterfragens, sondern des sich selbst Hinterfragens und des Hinterfragenslassens, dass das eine ist, ich würde nicht sagen, sie geht verloren, aber sie wird zu wenig, war vielleicht schon immer so, zu wenig beachtet, und die braucht aber viel Beachtung in meinen Augen. Ich glaube, dass das ist eines der wichtigsten Punkte überhaupt ist, nämlich sie in einem Feld vielleicht es leicht unwohl zu fühlen, und mit unwohl meine ich jetzt nicht, dass man reingeht und man fühlt sich schlecht, ja, aber sie nicht überall firm zu fühlen, aber eine Person zu haben oder mehrere Personen, die das dann können. Und ich glaube, im Team ordnet es dann perfekt zusammen. Und im Kraft-Dreikampf ist das Gleiche. Also in jedem Trainingsplan ist das Gleiche im Endeffekt. Wenn du nur sportartspezifisch trainierst, ja, dann muss halt ein Genie, in dem Fall ein genetischer Ausreißer im Bereich des Körpers sein, der das verträgt und der da was weiterbekommt. Aber nicht einmal so schaffst du es lange Zeit. Ich meine, wie gesagt, das muss ein Zufall sein. Du brauchst einfach Einflüsse aus Feldern, die vielleicht nicht direkt aus dem Kraft-Dreikampf kommen. Weil wenn du auf Einflüsse wartest, die nur aus dem Kraft-Dreikampf kommen, da haben wir noch viel zu wenig. Also das kannst du vergessen. Und wenn du nur auf Einflüsse wartest, die aus der Sportwissenschaft kommen, um Daten auszuarbeiten, da haben wir noch zu wenig. Da haben wir zu wenig Expertise, da haben wir zu wenig Manpower, da haben wir zu wenig Know-how, da brauchen wir jemanden aus einem anderen Bereich.
Das ist ja eh das, also bei uns ist ja oft auch diese stetige Diskussion, jetzt Klassiker, heben mit runden Rücken oder Knie gehen nach innen beim Kniebeugen oder sonst irgendwas. Und wir versuchen uns immer relativ hemdsärmelig einfach irgendwelche Lösungen heranzuziehen, die vielleicht in irgendeiner Studie dann ist dann irgendwo was einmal beschrieben worden mit einer Studienteilnehmerzahl oder einer Kohorte von 30, wenn es viel ist. Ja,
Ja, das ist schon Glück
und
gehabt.
ja, genau, dass ich schon Glück habe. Und das wollen wir aber Also ich weiß jetzt nicht, wie viele aktive Kraft-3-Kämpfer und Kraft-3-Kämpferinnen Deutschland hat, aber deutsche Meisterschaft limitiert schon durch die extrem hohen Limits mit vielleicht 150 Teilnehmern. Und das ist schon die Elite von Deutschland eigentlich. Und da wollen wir dann sowas nochmal drüberlegen, wo 30, also ich weiß nicht, was für Kohorte, was du dann auch immer hast, das sind ja auch keine Spezialisten meistens. Ne?
Na,
Also das ist ja das Nächste.
du kannst ja mit, das ist ja das große Problem. Du kannst ja mit einer, mit Spezialisten, vor allem mit Wettkampfathleten, du kannst ja mit denen nicht, du kannst ja kaum mit denen eine Interventionsstudie durchführen. Nicht nur wegen der Anzahl, auch wenn du die Anzahl hättest, aber sag mal, sogar wenn du überzeugt wärst vom Trainingsprogramm, wer wäre denn gern in der Kontrollgruppe?
Ja, klar.
Ja, also und mal abgesehen davon, dass man vom Trainingsprogramm sowieso nicht überzeugt wäre, weil man ja weiß, was für einen selbst hilft. Und wenn du natürlich versuchst, alles zu steuern in irgendeiner Art und Weise, dann kannst du auch keine Abweichungen tolerieren, die aber wichtig sind in einem tatsächlichen Trainingsprozess. Und deswegen, also in der Biomechanik, wir arbeiten ja zum großen Teil eben mit Modellen. Da muss ich das so vorstellen, ein bisschen, das habe ich lang gebraucht, dass ich das dann verstehe und akzeptiere. Aber du musst es vorstellen, wie, weil da kann man es ein bisschen einteilen, wie ein theoretischer Physiker, obwohl natürlich jetzt andere Kategorien und Know-how haben, und ein experimenteller Physiker. Die einen stellen Modelle auf, die stellen Theorien auf, und andere versuchen es, in dem Fall durch Interventionsstudien oder durch andere Versuche, zu belegen oder zu widerlegen. Und in der Biomechanik waren wir natürlich nur, unter Anführungszeichen, was eh viel waren, 29 oder 30 Athleten dann durchtesten und dort gewisse muskuloskeletalen Simulationen durchführen. Dann hast du eine Theorie, ein Modell, das erst überprüft werden muss. Wenn bei mir rauskommt, zum Beispiel Studie, die Gelenkskräfte bei unserem Modell waren retropatellar, also hinter der Kniescheibe, ich muss jetzt liegen, aber irgendwo im Bereich des 20-fachen Körpergewichts. Das heißt, wenn jemand, ich sage es jetzt in Kilo und in den Newton, wenn jemand 100 Kilo hatte, dann haben da hinten ungefähr das 20-fache von 100 Kilo, da haben da mehr oder weniger 2 Tonnen an Gelenkskraft zwischen Kniescheibe und Oberschenkelknochen gewirkt. Das heißt, wissen wir natürlich, dass Modelle, zum Beispiel Muskelkräfte, oft ein bisschen overpacen. Wir können das in vivo im Endeffekt niemals, aktuell zumindest nicht, nachprüfen, ob das stimmt. Was es sehr wohl gibt zum Beispiel, ist, es gibt so instrumentalisierte Endoprothetik. Das bedeutet, das sind künstliche Kniegelenke, die haben Kraftmesssensoren drinnen. Ja, ich meine, es ist übertrieben, was ich jetzt sage, aber
Stört.
da gehst mein Handy hin und über Bluetooth lest ab, wie deine Gelenkskräfte in der letzten halben Stunde waren. Das
Ja.
jetzt, so ist es natürlich nicht, aber im Endeffekt, nur diese künstlichen Gelenke verlangen erstens einmal, dass du das künstliche Gelenk hast.
Ja.
Und dementsprechend gibt es dort nicht so viele Leute. Man kann natürlich dann die Modelle über diese künstlichen Gelenke validieren. Es gibt da die Daten, nur das Problem, wenn du jetzt eine ältere Person hast, die eine Viertelkniebeuge macht, mit
Ja.
engem Stand, und dann hast du die Daten von dieser Viertelkniebeuge mit dieser instrumentalisierten Endoprothetik, dann ist das komplett was anderes als zum Beispiel ein Lukas Böllmann, der im zweifachen
Ja.
oder zweieinhalbfachen Schulterbreitestand dasteht, eine Tiefkniebeuge absolviert. Ja? Und da sind die Daten natürlich komplett anders. Aber das ist genau das, was du hast. Und mein Professor hat dann immer gesagt, jedes Modell ist falsch, nur manche sind nützlich. Und ich finde, diese Aussage ist eine sehr, sehr wichtige. Ja? Also
Ja.
vor allem die absoluten Zahlen, die wir dann rauskommen, auf denen hängen sich sehr viele auf, aber auf das darf er nicht aufhängen. Wichtig ist, wie verändern sich diese absoluten Zahlen, zum Beispiel, wenn man der Kniebeuge enger steht, wenn man breiter steht, wenn man die Last erhöht, wenn man tiefer runtergeht und so weiter. Diese Veränderung, die wäre interessant.
Und
Ja.
da ist halt auch, ja, sprich, entschuldige.
Nein, du nur, bitte.
Na, aber da ist halt auch wieder die Frage, ne? Dann hast du eben solche Daten und dann gibt es immer noch wieder Ausreißer an der Weltspitze, wie zum Beispiel, keine Ahnung, die Agatha Sitko oder dann
Ja.
den Jesus Olivares oder sonst was. Und das sind ja wieder einzelne Personen, die eigentlich getestet werden müssten, ja?
Ja.
Die aber zum Glück noch keine künstlichen Knie haben, einerseits, ja?
Ja.
Und die andererseits natürlich, wie du völlig richtig sagst, vorher unmöglich auch nur 2 Wochen ihres Trainingszyklus ändern werden.
Ah, unmöglich, so ist es.
Ja.
Das Interessante ist, was wir versuchen in Zukunft zu integrieren. Und wo ich mich noch sehr stark erstens einmal einlesen muss, zweitens einmal mit den Personen plaudern muss, und weil da gibt es welche, die kennen sich nicht nur besser aus, sondern viel besser aus, aber dass wir irgendwo auch im Bereich Kraft-Dreikampf einbauen wollen, ist das sogenannte quantitative MRI, also Magnetresonanztomographie, und das ist Folgendes. Du kannst über gewisse Sequenzen, die man im Magnetresonanztomographen durchlaufen lassen kann, kannst du die Integrität von gewissen Strukturen überprüfen. Im Endeffekt, wie lange sind, und ich hoffe, ich sage jetzt keinen kompletten Blödsinn, also bitte einfach mir schreiben, unser Schaß war, wie lange bleiben nach einem im Magnetfeld, noch einem Impuls, die Wassermoleküle in Bewegung? Und je schneller, dass je schneller sich die wieder relaxieren und in Ruhe kommen, desto dichter ist mehr oder weniger, zum Beispiel mit passiven Strukturen, das Kollagennetz. Und desto höher ist die Integrität der passiven Struktur. Und je nachdem, wann man misst und wie man das einkategorisiert, kann man daraus ablesen, ob eine Struktur eine hohe Integrität hat und somit gesünder ist, nennen wir es so, belastungsfähiger oder weniger. Und das wird bei manchen Gewichthebern, wird das tatsächlich zum Beispiel in China schon eingesetzt, wo man sagt, okay, das liegen halt viermal im Jahr oder öfters in so einem Magnetresonanztomographen und man schaut sich im Zyklus an, ob die passive Struktur, sagen wir der Kniegelenksknorpel, jetzt bela weitere Belastung verträgt oder ob es in die Richtung geht, dass die Integrität durch das Training darunter leidet. Und dann kannst du natürlich Off-Season und In-Season viel besser planen und du kannst sagen, okay, wenn wir jetzt so weitermachen, dann hat der Mensch vielleicht, das ist jetzt eine Voraussage, eine Interpretation, in 10 Jahren eine Arthrose. Und wenn wir nicht so weitermachen und es sinnvoll planen, dann ist also die Wahrscheinlichkeit viel geringer. Weil du weißt ja das auch, Kraftsport, da gibt es ja auch Studien, die zum Beispiel Gewichtheben und Wettkampfgewichtheben auf der einen Seite mit Arthrose in Verbindung bringen und auf der anderen Seite Gewichtheben wieder mit einem dickeren Knorpel in Verbindung bringt. Und jetzt stellt sich die Frage, wie gibt es das? Das sind ja zwar vollkommen unterschiedliche Ergebnisse auf einem Kontinuum, wirklich die Extrempunkte. Und ich glaube, dass der Grund der liegt, auch daran liegt, dass man das an der Periodisierung liegt. Wenn ich immer ständig, und das ist nur, wie gesagt, das ist nur meine Idee dahinter, das muss überprüft werden. Wenn ich ständig draufgehe, ein hohes Volumen vor, mit einer hohen Intensität, mit immer der gleichen Übung, wo immer die gleichen Gelenke hoch und in einer gewissen Frequenz belastet werden, dann kann es sein, dass die Basisstrukturen mit ihrer Erholungsfähigkeit dem nicht nachkommen können und der gleiche Athlet mit dem gleichen Wettkampf, mit der gleichen Wettkampfsportart bringt seinen Körper oder ein Gelenk im Bereich der Arthrose irgendwann einmal und ein anderer Athlet, oder wenn es der gleiche wäre, wenn man den Namen verwenden dürfte, ja, mit einem sinnvoll zyklisierten Trainingsplan, wo Frequenz und Intensität eventuell sich in irgendeiner Art und Weise manchmal im Trainingsplan ab, also geringer ausfällt und einmal ein bisschen höher ausfällt, kommt eben nicht an den Rand der Arthrose, wenn er das intelligent macht. Und da versuchen wir ein bisschen zu forschen, wie In-Season, Off-Season, ob es da Unterschiede gibt und so weiter. Aber das ist eine langfristige Sache noch. Aber es war
Enorm,
interessant,
ne? Ja.
weil es natürlich Periodisierung massiv erklärt auf einer biomechanischen Ebene, auf einer oder
Ja.
einer strukturellen Ebene.
Ja, enorm. Weil es ist also so, ich, wo ich ja eher oder nicht eher, sondern nur aus der praktischen Seite komme, ich denke mir oft oder habe oft diese Gedanken, wenn sich ein Athlet oder Athletin dir anvertraut. Also ich sehe es so, wenn jemand zu mir kommt, der vertraut sich mir an. Das ist ja
Genau.
nicht nur einerseits eine Ehre, sondern andererseits auch eine riesige Verantwortung, weil du hast ja keine Ahnung, wie lang so ein Athleten oder Athletinnen Laufbahn ist. Sagen wir jetzt einmal, wenn es lang ist, vielleicht 20 Jahre. Und die hast du in gewisser Art und Weise in der Hand. Und wir wissen es ja, also das sind ja alles nur, also wir haben theoretische Grundlagen, wir versuchen uns so gut wie möglich zu informieren, wir versuchen alles zu wissen, was irgendwie aktuell am Markt zumindest da ist. Aber am Ende des Tages kann ich es nur oder kann man oft nur probieren quasi. Ja, also es ist oft so,
Richtig.
also du versuchst das natürlich nach bestem Wissen und Gewissen zu machen, aber also vielleicht bin ich da überkritisch mir gegenüber, aber dann denke ich mir oft, okay, jetzt ist so ein Jahr vergangen und das hat funktioniert oder das hat nicht funktioniert. Und das ist ja auch ein Lebensjahr von dem Athleten und ein Karrierejahr in Wahrheit. Ne? Also wenn du da, also jede Daten, die du da noch mehr dazu bekommst, ist unglaublich.
Genau, wir arbeiten genauso, wir arbeiten ja alle in gewisser Art und Weise reaktiv.
Ja.
Und das ist ja okay so. Weil anders geht es nicht. Wir arbeiten vom wissenschaftlichen Mittel ausgehend, haben natürlich eine gewisse Richtung, wissen, das ist wahrscheinlich nicht cool und das andere besser. Und du weißt aus deiner Erfahrung heraus, dass du mit deinen Athleten, die du hast, wo es nicht einmal. Erfahrung ist ja nichts anderes als, ganz ehrlich, also sagen wir so, Wissenschaft ist ja für mich nichts anderes als Erfahrung auf Speed von vielen Leuten, weil wo du vielleicht und mit anderen Top-Trainern 20 Jahre brauchst, um auf irgendwas draufzukommen, geht halt in der Wissenschaft eventuell extrem schnell. Ja, aber das heißt ja, dass Erfahrung trotzdem sehr wichtig ist, weil in gewissen Feldern hast du einfach nicht die wissenschaftlichen Daten. Und du gehst jetzt mit bestem Wissen und Gewissen vor, wie du es richtig sagst, trotzdem agiert man ab einem gewissen Grad reaktiv. Da ist was. Wir müssen das ändern. Oder es hat gut funktioniert, passt, wir lassen es gleich. Oder whatever. Und das Ziel ist sicher, dass man hier ein bisschen in die Proaktivität und in die, und das Wort wieder fast schon als etwas negativ gesehen, in die Evidenzbasiertheit kommt. Das Problem ist ja, dass dieses Wort evidenzbasiert von Leuten oftmals verwendet wird, die eben die Daten, die sie zur Verfügung haben, nicht evidenzbasiert benutzen. Ja, sondern einfach nur benutzen, um ihre eigenen Ideen zu untermauern. Ja, das
Ja,
hat mit Evidenz nichts zu tun.
oder sich das raussuchen, was ihnen halt gerade passt, ne? Oder
Ja,
was halt
genau.
ganz gut, oder wo der Zweck dann, wo die Studie dann die Mittel heiligt,
Ja.
die aber genauso in eine andere Richtung ausgehen könnte oder ausgelegt werden könnte, sagen wir es mal so. Ne?
Ja, aber ich
Es.
finde, das sind die Richtung auf jeden Fall, das sind die Richtung, was auf jeden Fall was tun wird. Also da bin ich mir sicher. Das Oberziel, das was ich sage jetzt voraus, dass das passieren wird, die nächsten 10 Jahre, glaube ich, weil ich bin ja nicht der Einzige, der so denkt, da gibt es ja Leute, die sind gescheit und denken so und wissen, was zu tun ist. Aber ich glaube, wir werden in den nächsten 10 Jahren sogenannte Wearables, also so wie eine Apple Watch, nur in dem Fall halt vielleicht ein T-Shirt, ein engeres oder was auch immer anhaben. Vielleicht muss gar nicht ein T-Shirt sein, wo durch Daten, Bewegungsdaten, die das T-Shirt dann abliest, ja, von unterschiedlichen Bewegungen, Muskelaktivitäten ablest und mit einem Einspeisen von Gesundheitsdaten, da kommt dann sicher das Problem dazu, ja, dass man die Gesundheitsdaten reinspeist, wie zum Beispiel Magnetresonanztomographiebilder und somit individuelle Gelenksformen eingespeist sind, dass dadurch eigentlich während der Übung erkennbar ist, ob eine notwendige Muskel- oder Muskelfaserspannung überschritten wird, um Hypertrophie zum Beispiel auszulösen, beziehungsweise wie hoch die Gelenkskräfte während der Übung sind, und zwar direkt, und ob das jetzt für den jeweiligen Fall das Richtige ist oder ob das zu hoch oder zu niedrig ist. Mit dem spielen wir eigentlich schon im Labor, aber das Ganze, wenn dann natürlich die Industrie dahinter kommt, dann geht es relativ schnell. Vor allem, wenn dann irgendwelche AI-Models dann darüber laufen, dann hast du eigentlich sehr schnell dieses, du setzt dich auf die Rudermaschine, ziehst du dann und irgendwas, ja, was auch immer das Tool sein wird, sagt dir, ob der sechsten Wiederholung, jede Wiederholung ob jetzt ist reizauslösend.
Ja,
Also
ist
es wird
gestört.
in die Richtung gehen, glaube ich, ja.
Ist gestört, ne?
Ja.
Also und vor allem, ich bin ja wer, das bin jetzt aber ich, der sogar diesen Whoop-Bändern oder so, die kennst du ja, ne?
Ja.
Diese, ja, da bin ja ich schon skeptisch, weil da kommt dann raus, okay, du bist jetzt heute nur zu 40% erholt, ja, aber heute ist
Ja.
Knibbergetag, ne? Also ich meine, ja,
Ich habe das
es
einmal
ändert
gehabt,
für mich
dieses
jetzt nichts.
Whoop-Band, für einen
Ja,
Monat. Und das hat mir
ja.
immer gesagt, ich bin ausgeschlafen, wo ich
Ja,
urmiert war. Also, das kann
hey.
man sagen, was will. Ja?
Ja.
Und ich muss schon sagen, je generalisiert, und das rennt natürlich über generalisierte Programme, das ist ja, das lernt natürlich schon über dich dann über die Zeit, aber natürlich sehr träge. Ich muss sagen, das heißt, was ich jetzt gesagt habe, das heißt, glaube ich, nicht, dass das den Coach ablöst, genauso wenig wie frei verfügbare Trainingsprogramme im Internet generell ja gar nicht falsch sind,
Ja.
aber fällt dir auf, dass die Personal Trainer ein Problem haben, also dass es gar keine mehr gibt? Nein, im Gegenteil, jedes Personal Trainer. Also offensichtlich gibt es genügend Leute noch, die das verwenden, obwohl die Trainingsprogramme da sind. Ja? Also ich glaube nicht, dass das irgendwas ablöst, vor allem nicht in so einem individuellen Sport, in dem wir zu tun haben. Ja? Aber es wird ein Tool sein, mit dem wir uns auseinandersetzen werden müssen, glaube ich. Ja.
Ja, aber ist ja auch super, also ist ja auch wirklich gut, ne? Aber es ist ja auch das, was ich vorher erzählt habe, diesen Druck, den man immer als Trainer oder Trainerin natürlich auch verspürt, weil man
Ja.
will ja, also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich habe immer alles richtig gemacht, aber ich wollte es immer richtig machen, ja. Und diesen Druck minimal zu mindern oder zumindest mehr Daten zur Verfügung zu haben, wird halt mit Sicherheit zu zwei Dingen führen. Zu einerseits, ich kann es noch besser planen oder kann besser damit umgehen. Und das Zweite, was aber halt eben das Negative unter Anführungszeichen und aus monetärer Sicht ist, ich kann nicht mehr als 5 bis 6 Athleten oder Athletinnen monetieren, wahrscheinlich mehr dann. Ja, weil es ist irgendwann dann unmöglich. Also
Das geht
ich habe ja wenig mittlerweile, die ich so nur noch nebenbei mache und die funktionieren gut, weil sie teilweise, ich habe jetzt letztens geschaut, letztens war der Hopfi bei mir beim Training vor ein paar Monaten, der ist, glaube
Ah,
ich, fast 10, der ist schon fast seit 10 Jahren bei mir, glaube ich. Ne?
ja.
Aber das ist ja, also ich meine, da ist ja, da weiß ich ja schon, wenn er mal WhatsApp schreiben will, so verbunden bist du dann schon quasi. Ja? Da funktioniert es natürlich noch über größere Anzahl. Aber wenn ich mir so co große Coaching-Teams anschaue, wo dann Athleten oder wo halt dann teilweise mit Sicherheit 15 plus Athleten oder Athletinnen bei dir sind, das kannst du dann gar nicht mehr managen. Ne? Also da geht es in Spitzensport dann, ja, oder Leistungssport.
Das stimmt, ja.
Ja.
Und das ist natürlich schwierig, dass du da dann davon lebst da. Ne?
Ja, genau. Also ich meine, wer
Ja.
kann denn dann, wenn du jetzt nicht Leistungssportler bist, wo alles bezahlt wird, wer kann denn dann, keine Ahnung, ich wüsste gar nicht, was ich für einen Preis aufrufen müsste dafür dann.
Na,
Ne?
genau, da muss richtig, das müsste ja ein Wahnsinnspreis sein irgendwie, ja.
Ja, und das kann
Ja.
natürlich irgendwann keiner mehr bezahlen.
Ja.
Aber natürlich für einen Spitzensport ist das unglaublich und ich glaube auch, dass da natürlich auch andere Sportarten drauf, viel früher drauf kommen werden als Kraft-Dreikampf,
Ganz
wo
sicher.
viel mehr Kohle dahinter ist. Ne?
Ja.
Weil am Ende des Tages versuchen wir alles nach bestem Wissen und Gewissen zu machen, stecken viel Hirnschmalz rein und dann, so wie es jetzt wieder war bei der Weltmeisterschaft in Rumänien, da kommt das ukrainische Team und rasiert drüber. Ne? Und da beugt jeder genau gleich, da beugt jeder im Hohlkreuz, ja? Da beugt jeder,
Schaut nach oben. Ja.
ja,
Ja.
und beugt jeder, glaube ich, 7 Mal die Woche. Der Serge Billy hat Wettkampf und am nächsten Tag steht er schon wieder unter der Hantel. Ja?
Das ist ja
Das
Wahnsinn.
ist einfach normal, ne? Und dann kommen wieder solche, da wo wieder alles, was wir uns überlegen, wertlos ist quasi.
Ja.
Aber das heißt ja nicht, dass das nicht für 95% der Menschen trotzdem oder 95% der Athleten oder Athletinnen nicht trotzdem gut wäre. Ne?
Ja, ganz sicher, das glaube ich schon.
Ja.
Ja, also ich meine, wie gesagt, die mit den völlig wahnsinnigen Ausreißern hat man immer zu tun, ja, aber
Ja.
die musst du eigentlich die nach oben und nach unten hin, die musst du weglassen.
Das
Ja.
sind aber auch Systeme, die dahinter stehen. Ne? Das sind, also ich habe mich jetzt wieder unterhalten, das sind Profisportler, die haben Verträge, die bekommen einen Lohn
Ah, okay.
quasi. Ja? Die bekommen dann je nachdem auch noch für Titel oder Rekorde oder so noch extra Kohle. Die leben wirklich davon dann. Ich glaube, dass da, und da will ich alle anderen Athleten oder Athletinnen nicht ausnehmen, aber ich glaube, dass die Bereitschaft, über etwas hinauszugehen, vielleicht noch einmal höher ist. Ja,
Ja, du hast
also.
vor allem haben wir ja Ruhezeit. Man darf nicht vergessen, dass die Regeneration und die Ruhe natürlich dann da ist. Also wenn du jetzt sagst, okay, ich muss jetzt 8 Stunden irgendwo sitzen und was tun und geistig mich anstrengen oder keine Ahnung was, ja,
Ja.
zusätzlich trainieren und dann
Ja.
von A nach B fahren und das machen und dann bin ich mehr oder weniger erschöpft. Das ist eine Woche egal, das ist ein Monat egal, das ist ein Jahr egal, das ist aber nicht 5 Jahre egal.
Ja.
Und dann beginnt das Ganze natürlich sie zu aufzuspleißen. Ja.
Ja.
Also
Das
wie gesagt, das darf man nicht vergessen. Ja.
siehst du ja auch relativ häufig immer, wenn Athleten und Athletinnen aus dem Juniorenalter hochkommen dann und dann einmal und vorher entweder sehr viel trainieren konnten, das war nicht nur das Alter, sondern es war halt vielleicht auch, okay, ist ein Unterschied, ob ich 2 Stunden am Tag auf der Uni sitze und dann vielleicht noch einmal kurz irgendwas durchblätter oder ob ich dann
Ja.
in dem Job mindestens 8 Stunden bin einmal dann.
Ja, das ist richtig.
Das fällt natürlich dann völlig richtig, das fällt weg. Und andererseits ist natürlich auch, wenn du mit dem ukrainischen Team redest und so, ja, war Haus wieder bombardiert daheim und so, ich meine, die haben halt immer noch Krieg auch, ne? Also
Ja,
für
das ist auch
die
noch
ist
Stress.
das ist ja unglaublich, ne?
Ja.
Also es ist ganz, 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 ganz gestört, zusätzlich zu den genetischen Wundern, die teilweise dann trotzdem noch
Ja.
unterwegs sind, ne?
Ja, das stimmt. Ja.
Ja.
Du hast ja einen Wettkampf gehabt jetzt, wenn wir schon bei Wettkämpfen waren,
Hör
oder?
auf! Ich habe 2 gehabt und einen Radl.
Ah, wirklich?
Ja. Also ich habe
Equipped
Anfang
oder?
equipped, ja. Ich habe Anfang des
Okay.
Jahres so diesen Colonia Cup hier gemacht. Das ist so eigentlich, ich hoffe, ich trete jetzt niemandem zu nahe, eigentlich ein Spaß gehabt. Da habe ich ja heiße 4 Wochen Vorbereitung gehabt. War alles gut, jeder Trittversuch war irgendwie so at 8, würde ich mal sagen.
Das ist
Dann habe
schön,
ich
ein
mir gedacht,
richtiger Einsteiger-Wettkampf.
okay, jetzt gehe ich wieder an und mach die Equipped-Bezirksmeisterschaft hier. Habe 2,52,5 gebeugt, Equipped jetzt,
Ja, schau.
was für mich okay ist, ja. Und dann aber leider bei 170 auf der Bank geradelt, weil ich 3 Kilo leichter war, weil ich die ganze Woche vorher im Pilsen gecoacht habe.
Ah, super, ja, okay.
Ja,
Das
es war
Level war dann immer on
bitte
point.
das Geilste. Das ist ja, jetzt trifft man wieder ein bisschen ab von dem ganzen wissenschaftlichen Scheiß. Das war ja das Geilste. Dort gecoacht und dann war am letzten Tag Super Heavyweights. Da war der Christoph Seefeld war dran. Der Moritz Daschner war nur zuschauen, der ist nicht angetreten. Und der ganze Raum du kennst ja Pilsen unten auch,
Ja,
wo der Aufwärmraum unten
das ist ja
ist.
mehr oder weniger als Hotel in der Wettkampfstätte. Also das ist ja alles ein Bereich, oder? In
Genau,
Pilsen.
völlig richtig, ja genau.
Ja.
Und da gehst du halt ganz runter, das sind keine Ahnung, 8 Racks oder so, alles super aufgebaut. Nur
Ja.
Super Heavyweight, zwei Ukrainer, was weiß ich, da kann er unter 160 Kilo. Und ich stecke so auf die Stangen und ich nehme auf 15 Kilo Scheibe, Metall, und sie rutscht mir aus der Hand. Was macht man als Reaktion? Man stellt den Fuß drunter, ne, damit es nicht am Boden fällt.
Ah, super.
Ja, sehr
Ja,
intelligent.
klar, ja.
Eine Woche vom Wettkampf und genau am Mittelfuß und auf die Zehen.
Ist
Da
was
macht es.
gebrochen?
Ja, wahrscheinlich, aber da macht es ein
Also.
Boscher, weiß ich nicht. Da macht es ein Boscher und alle schauen. Ja?
Ja.
Nichts passiert, überhaupt kein Problem. Ich habe mich bis am Abend nicht getraut, den Schuh auszuziehen. Ja,
Ich verstehe, ich
das
war
schon,
nicht gegangen wahrscheinlich.
wahrscheinlich, ja.
Ja.
Bis am Abend, dann am Abend waren 2 Zehen oder 3, waren schon doppelt so groß, Mittelfuß. Dann habe ich mich noch irgendwie zum Abendessen geschleppt, habe mir 3 Bier reingehauen,
Ich lutsch hinter dir.
damit das einmal ein bisschen angenehmer wird. Und ja, nächste Woche habe ich dann einen Wettkampf gehabt. Aber
Ja,
ich spiele
na
es heute noch.
super.
Nee, ich
Ja,
spiele es
na
heute noch. Ist
dann.
fast ein Jahr
Es ist
her.
eh gescheit, weil was die wahrscheinlich beim Mittelfußbruch ist, irgendein Liegegips gehabt, das kannst du nicht machen. Ne?
Unmöglich,
Ja,
ne?
wie willst du dann
Und
einen Wettkampf machen?
ich habe mir nur gedacht, beim Wettkampf, das war ja auch geil. Ich habe den Opener Raw gemacht beim Beugen mit
Ja.
170. Und dann
Ja.
habe ich mir gedacht, na gut, ich brauche so circa ein bisschen was über 250 brauche ich, damit ich auf Tiefe komme. Opener 170, schnell in den Anzug rein, 250. Ne?
So ist es gekehrt.
Angenehmer Sprung auch. Und ich habe mir gedacht, wenn ich es
Ja.
irgendwie rausgehen kann aus dem Rack, dann beuge ich es auch. Ja?
Dann
Das ist
geht's
kein Problem.
ja.
Dann habe ich mich da irgendwie rausgewählt, bin gestanden und war aber noch mit den Füßen so versetzt und
Ja, danke, da muss. Ja.
schaue noch am Boden und von vorn höre ich, Squat,
Ja, da
na,
geht nichts mehr. Machst du
ich
einen
bin noch nicht
Ausfallschritt?
fertig.
Ja,
Dann
was ist dann?
habe ich so halb irgendwie runter, dann anscheinend war ich zum Glück unter parallel und dann hoch.
Ja,
War
wahrscheinlich die
runterschwer,
hintere
war rauf
Ferse.
schwer.
Okay. Also ich muss ja dazu zwei Sachen sagen. Nummer eins, wo bleibt der Monolift in der IPF?
Ja.
Ja, vor allem Equipped, für mich vollkommen unverständlich. Also mich, ich
Ja.
verstehe es natürlich, weil keiner hat einen Monolift, aber dann hätten sie einen.
Ja.
Und das Zweite ist, mir ist ja tatsächlich auch vor 6 Jahren oder so irgendwo so ein 20er mit der Kante auf dem C oder auf zwei Zehen. Und ich bin damals in Zeiten von Corona, also vor 5 Jahren wahrscheinlich, in den Spital gefahren worden. Und hab dort, und die Grüße gehen raus an den dort behandelnden Arzt, im Unfallkrankenhaus, wie haben das geheißen? Lorenz Böhler.
Ja, sehr schön.
Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ja,
Ja,
oder
ich
ich glaube, das
glaube.
gibt es noch. Also liebe Grüße an den behandelnden Arzt, der mich dort nicht nur nicht betreut hat, adäquat, sondern mir wissentlich und unter Freude Schmerzen zugefügt hat. Und deswegen will ich jetzt zu ihm sagen, du Arschloch. Ja,
Sehr
weil
schön.
es war mir damals ein Anliegen, ich habe es nicht über die Lippen gebracht, weil es so weh da hat. Jetzt sage ich es. Das war nämlich interessant, weil der eine Zehennagel ist dann schon abgegangen.
Ja,
Ne? Und
sehr
dann
schön.
hat er gesagt, na, der war weg. Also man muss sich vorstellen, das war wie, der war nicht mehr mit meinem Zehen verbunden. Ja? Der ist nur mehr
Ja.
oben gelegen. Also wie wenn's ein Marmeladeglas nicht zumachst, sondern den Deckel noch auflegst. Da hat es ausgeschaut. Und ich bin halt dann langsam hingegangen, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn ich nur ganz langsam geht, dann fällt er nicht runter. Weil vielleicht braucht man ja noch für irgendwas.
Wie ein Finger, ne?
Ja, genau.
Was
Ja,
das glaubt sie in einer Mann?
na, genau das hat er gemacht. Was nicht geht, der hat dann gesagt, na, pass auf, er macht X-förmig, macht er über den Zehennagel eine Naht, damit das zum Zehen zugedruckt, ja. Und er hat mich aber währenddessen, er hat nicht auf die geschaut, wie er näht, er hat mir nicht angeschaut, wie weh das mir tut, glaube ich, kann mich noch erinnern. Nur, ich habe gefragt, ob ich noch was spüre, weil der mir natürlich eine Lokalanästhesie gegeben, ob ich noch spüre, und ich habe gesagt, ich spüre alles, ja.
Ja.
Und auf das hat er gewartet, dann hat er zum Nein angefangen. Das war das Zeichen. Ich meine, ich glaube, es war eine Kochsalzlösung, was er mir gegeben hat. Ja.
Ja,
Auf jeden Fall,
100%.
das war das Zeichen. Jetzt tue ich. Ja. Und der Zeichen hat gehalten, bis ich in den Schuh reingestopft bin. Also nicht
Genau.
in diesen Schlapfen, was ich gehabt habe. Da ist er dann natürlich abgegangen und dann hat man den Nähte natürlich allein nicht rausgezogen. Und das war wie soll man sagen, meine Begegnung mit einer fliegenden Scheibe auf meinen Zeh.
Ja,
Also das ist ja
das.
mehrfach gebrochen natürlich auch gewesen. Er hat mir gefragt, ob man einen Gips aufgibt, aber den muss er dann schon übers Knie haben. Den muss man dann schon übers Knie geben. Und ich habe gesagt, na, ich muss das
Das
unterschreiben, das nehme ich nicht. Ja,
ist ja
also
Wahnsinn, oder?
der Typ, ich glaube, der war wirklich brennheiß, angefressen
Ja.
und tut wahrscheinlich, und da möchte ich jetzt den nicht zu nahe treten, weil der kennt sich sicher besser aus. Wahrscheinlich der Nachtwächter.
Ja,
Kann nicht wussten, dass der Arzt war.
ja.
Ja.
Na gut, ja. Ähnliches habe ich gehabt einmal mit einem, mit großem, wie heißt's, Daumenhaster. Mit dem Daumennagel. Daumennagel habe ich zwischen zwei 20er Scheiben einmal schön, wie ich die Scheiben zurückgeschoben habe,
Ah,
dann
das tut
drauf,
weh.
ja. Das war direkt sofort Blut unterlaufen drunter, und dann habe ich gedacht, okay, das geht jetzt sowieso runter, ne? Und das habe ich so lange, das war in der Vorbereitung für die Europameisterschaft Equipped vor X Jahren. Und das habe ich so lange mitgeschleppt, habe immer zugetaped und so, bis ich die Ines oder die Marlene bandagiert habe, dann ist das Tape runtergegangen und beim Bandagieren durchziehen, der Fingernagel
Ah, super! Aber
auch.
ich hoffe, das war die letzte Bandage, ausgesetzt
Ich
hast an
hab's,
dem
keine
Tag.
Ahnung, ich habe es gut überspielt und ich glaube, den
Ja.
Fingernagel habe ich weggekaut und das war's.
Aber schaut gut aus, der Finger. Der
Ja, das
Metze schaut nicht
kommt
so gut
wieder.
aus.
Ja.
Also bei mir sagt jedes Mal, wenn ich die Socken ausziehe, sagt jeder, du hast einen Pilz. Aber das ist kein Pilz. Ja, sondern das ist einfach mein unfassbar hässlicher Großzehennagel, den ich aber leider, der einfach, also er ist jetzt schon besser. Also er schaut
Ja.
wirklich besser aus. Die letzten 2 Jahre hat er sich ein bisschen erholt, wie das lange ist, weiß ich nicht. Aber er war 3 Jahre. Es ist ja halt interessant, weil wir jetzt schon bei Zehennägeln sind. Es ist ja so, wenn ich dann Zehennägel schneide, ja, dann, und ich komme zu diesem besagten Großzehennagel, dann war das jahrelang so, schneide nur das weg, was
Was?
übersteht, so wie jeden Nagel, oder geh ganz zurück, weil die Möglichkeit an diesem Nagel hat bestanden. Der ist ja nie richtig, das hat ja nie funktioniert. Also du hast dann können jedes Mal ganz wegschneiden. Und
Ja.
ich war halt so ein Typ, ich tue mir sehr schwer mit unvollendeten Sachen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich Zehen schneiden gegangen bin, habe ich mir den kompletten Großzehennagel weggeschnitten, dass nur so 2 Millimeter durchgestanden sind. Jetzt hat er sich irgendwann einmal, ist das Nagelbett offensichtlich, hat er sich gedacht, jetzt wachse ich ganz
Jetzt,
an,
ja.
ich kenne mit dem nicht aus. Aber ich habe das wir haben eine interessante Beziehung, unsere Nägel.
Na,
Ja, und wir. Ja.
bei mir waren es nur die Kleinen. Ne? Das also nur die zwei kleinen Zehen, das sind sowieso so schief, das ist egal. Ja, sehr schön.
Ja, ich glaube, man muss ja in der Hinsicht stark sein. Wir sind ja tatsächlich Männer mittleren Alters und
Ja.
ich glaube, wir müssen da unsere Schwächen auch gerne zeigen und unsere Unzulänglichkeiten.
Auf
Also
jeden Fall.
und dass wir auch okay sind damit, dass wir schiere Zehen haben.
Ja, und auch vier Zeichen, die sind völlig okay. Ne?
Ja.
Es ist ganz normal. Ja, es wird da höher, es wird da weniger. Also für die, die es nur
Peter,
hören.
bei mir auch. Immer gedacht, mein Spitz wird länger, aber die Haare werden weniger. Also, immer noch dieser Haarspitz in der Mitte, der kommt immer weiter runter. Aber ich
Ja.
habe dann nachgemessen zwischen Nasenansatz und das ist nicht mehr wo ein weniger
Ist immer
geworden.
gleich.
Das wird weniger. Ja. Auf Seiten, ja,
Naja.
super. Ja.
Aber
Ja,
ja,
schrecklich.
so ist das Leben.
Aber ich bin froh, dass wir von Finite Element
Ja.
zu Zehennägeln kommen
Zur
sind.
Technik gekommen.
Ja, also
Aber man
ich bin
muss,
jetzt auch.
den Switch haben wir machen müssen. Es muss
Ja.
beides dabei sein,
Ja.
weil ich war
Ja.
vor ein paar Wochen war ich bei Grizzly Strengths im Podcast und das war relativ, wie sagt man, professionell oder haben es versucht, professionell ist es schwierig mit mir, ja, aber haben es versucht, das irgendwie so. Und dann kam unser Podcast auch zum Sprechen und dann sagt er, ja, und das war so super, das war so super dilettantisch dazwischen. Sag ich, was?
Ich muss ehrlich sagen, das haben wir genährt. Diese
Ja, also.
Einschätzung haben wir, die haben wir wieder nach vorne gedrückt.
Ja, also das haben
Ja.
wir ganz gut gemacht.
Ja, wunderbar.
Ah
Ja,
ja.
super.
Ich glaub, bei Zechennägeln lassen wir es und machen das dafür wieder öfters einmal.
Ich würde auch sagen, dann haben wir ein paar Stories noch zum Erzählen, weil da fallen mir jetzt schon welche ein, aber ich glaube, da warten wir lieber aufs nächste Mal. Ja.
Na gut.
Aber
Ja,
ich habe gerade,
wunderbar.
Entschuldigung, ich hab gerade vor mir
Ja?
die am 30. November fällige SVS, so Sozialversicherungs
Mhm.
Rechnung oder Einzahlung liegen und was? Und bin damit nicht ganz glücklich, ein kleiner Teil kommt diesem Arzt zugute. Und, ich muss ehrlich sagen, die paar Cent, die würde ich gerne abziehen. Also dieses
Ja.
0,46 da hinten, ich glaube, die kommen zu ärm, und die würde ich gerne
Ja, aber da
weglassen.
ist ja noch Ärger, ne? Wenn wir jetzt schon über sowas reden, da ist ja noch Ärger. In Deutschland gibt es ja diese privat- und gesetzliche Versicherung. Und ich habe das
Okay.
erste Mal da zu arbeiten begonnen und dann fragen mich die beim Arbeitsvertrag unterschreiben, welche Krankenkasse haben sie? Ich sage, nein, das weiß ich, müssen wir ja Sie sagen, das wird ja zugewiesen,
Nicht bei
oder?
uns, ja.
Nein, nein, das können Sie sich aussuchen. Okay, ich habe zu meiner Frau, sage ich, die hat mich gefragt, was für Krankenkasse, wie dieser deppert, ne? Sagt sie, nein, nein, das ist normal hier. Gehst original auf Check24, schaust, was ist die beste Krankenkasse für die, ja, suchst da raus und das ist deine gesetzliche Krankenkasse.
Aha.
Und da ist aber richtig, also wenn du da gesetzlich versichert
Ja.
bist, also da bist du wirklich der Dreck unterm Fingernagel und dann bist du aber
Ja.
privat versichert, da, wann wolltest du mein MRT? Kommen Sie
Ach
morgen
so, wie ist
und
der Weg
bringen Sie noch
unterschrieben?
wen mit?
Können Sie uns weiter einlegen, ja?
Ja,
Das ist
wirklich.
ja.
Ja, also
Okay.
das ist da ganz arg.
Ja, müssen wir über das
Das hätte er
Gesundheitssystem
nicht
noch klar reden, ja?
gemacht bei dir, wenn du privat versichert wärst und du bist es ja quasi, ne?
Nein, ich bin mit gesetzlicher Arbeit.
Ja, aber
Ja.
als Selbstständiger hier könntest dich, also musst
Ach
dich,
so,
du
bist
kannst
privat
dich auch
versichert dann.
gesetzlich
Okay.
versichern, freiwillig, aber eigentlich bist privat versichert.
Na, der
Ne?
hätte man wahrscheinlich an goldenen Zegen da angemacht.
Der
Ja, da, das ist
Goldene
schön, jetzt kannst du heimgehen, ja.
draufpickt.
Okay, na, aber
Ja.
ein paar medizinische Geschichten können wir uns für nächstes Mal aufheben.
Das glaube
Ja. Na, wunderbar. Dann
ich auch. Ja,
sagen
gut.
wir auf jeden Fall Danke an alle, die dieses wieder ins Österreichische Abrutschende überlebt haben, vor allem an die deutschen Freunde.
Ja, dieses
Und
Spektakel.
die mehr oder weniger den Switch von Equipped-Kraft-Dreikampf über biomechanische Analysen hin zu goldene Zehennägel überlebt haben. Und ich sage auf jeden Fall mal danke, danke Peter, dass du das wieder ins Leben gerufen hast, weil das war auf jeden Fall wieder deine Idee und dein Dahinterstehen, dass es wieder was wird. Und ich glaube, das werden wir in Zukunft öfters machen.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich sage auch danke, ja, wirklich. Dann bis nächste Mal.
Ciao.
Ciao, ciao.